Ja, Jesus Christus, Vater im Himmel, danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Danke, dass deine Liebe so grenzenlos ist, dass du dein Leben hergegeben hast und für uns gestorben bist. Danke, hast du den Zorn vom Vater gestillt und dürfen wir einfach so kommen, wie wir sind, zu dir, als deine Kinder, und hast du ein offenes Ohr für uns. Und danke, möchtest du jetzt auch reden durch dein Wort, durch deinen Geist. Schenk uns offene Herzen, offene Ohren, dass wir dein Reden hören können. Amen. Kraftvoll Leben im Heiligen Geist. Wir fahren weiter in unserer Predigtserie. Als ich ein Kind war, hatte ich von Kirche etwa folgendes Bild. Kirche war ein schönes, hohes Gebäude. Es hatte an der Decke oben so ganz tolle Zeichnungen. Ich habe zwar nie verstanden, was sie bedeuten, aber ich habe regelmäßig raufgeschaut. Es hatte einen beeindruckenden Altar. Ganz interessante Figuren. Es hatte zum Beispiel einen Mann, der war irgendwie an einem Baum gefesselt und so mit Pfeilen durchbohrt. So. Und überall das Blut runtergelaufen. Das hat mich beeindruckt, richtig brutal. Und sonst war es auch brutal. Brutal langweilig. Einmal war es so langweilig, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Wir sind gestanden beim Singen. Mein Hirn hat abgeschaltet, eine Blutleere. Und sie hat gemacht, badam! Und der Kiem ist auf dem Kielenbank unsanft aufgeschlagen. Und wieder zu sich kommen. Mit 16 habe ich eine andere Art von Kirche kennengelernt. Heruntergekommen in zwei Schulpavillons. Richtig müffelig, es war richtig gruselig, jedes Mal dort reinzugehen. Hat einfach gestunken, das haben wir nicht rausgekriegt. Ich habe ein paar Monate vor mein Leben Jesus übergeben, bin Jesus nachgefolgt und habe brutal interessante Vorträge gehört. Nach einem Vortrag ist die Kirche noch besser geworden. Ich bin im Bistro gesessen. Müsst ihr euch nicht gross vorstellen. Es waren ein paar Tische und ein paar Stühle. Und dann kommt ein Mann auf mich zu und sagt, hallo, was machst du so? Und das war erst der Anfang. Ich habe in den kommenden Monaten, Jahr erlebt, wie Menschen mich eingeladen haben, wie sie Leben mit mir geteilt haben. Ich habe Gemeinschaft erlebt. Es hat mich begeistert, es hat mich geprägt, es hat mich verändert. Ich habe geistliche Väter und Mütter erlebt. Es war für mich total attraktiv. Heimat. Es gibt Kinder, die haben den Slogan «Welcome home». Willkommen daheim. Das war für mich. Ich war daheim. Ich habe kraftvolle Gemeinschaft erlebt. Kirchen ist für mich zu einer neuen Familie geworden, die ich mehrheitlich liebe und was ein paar gibt, die mich auch lieben. Ich möchte dich fragen, was kommt dir in den Sinn, wenn du an Kirche denkst? Was hast du erlebt? Was hast du für ein Bild von Kirche? Erlebst du kraftvolle Gemeinschaft? Ich glaube, das ist es, was Kirche ausmacht. Die kraftvolle Gemeinschaft. Lesen wir doch aus der Apostelgeschichte ein paar Verse dazu. Wir steigen mal mit einem ein. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre der Apostel, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Wir erfahren etwas von dem, was die ersten Christen geprägt hat. Und wir haben letzten Sonntag vom Signius gehört, dass nach der Predigt von Petrus sich 3000 Menschen für Jesus entschieden haben und durch den Heiligen Geist zu dieser neuen Kirche hinzugefügt worden sind. Und dann hat der Petrus nochmal einen Anspruch gehalten und hat Folgendes gesagt. Hey, liebe Leute, ab jetzt gilt es ernst. Jetzt müsst ihr in der Bibel lesen, Jetzt müsst ihr in den Gottesdienst kommen. Jetzt müsst ihr in den Hauskreis. Jetzt müsst ihr euch gegenseitig einladen. Jetzt müsst ihr Geld geben für die Armen. Jetzt müsst ihr beten. Habt ihr das verstanden? Achtung, fertig, los. Der Lukas beschreibt 4 Auswirkungen, was die ersten Christen geprägt hat. Er beschreibt, was kraftvolle Gemeinschaft ausmacht. Und er redet von der Lehre von der Apostel. Das ist heute die Bibel. Er redet von der Gemeinschaft, von dem Zusammensein, von gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Er redet vom Abendmahl. Das Abendmahl war das Abendessen. Und irgendwann während dem Abendessen hat man an das gedacht, was Jesus für uns da hat. Und das Vierte war das Gebet. Die 4 Elemente zeigen, was kraftvolle Gemeinschaft ausmachen. Das war für die ersten Christen zentral. Sie haben darin verharrt. Und niemand hat sie dazu auffordern. Also die Standpredigt, das habt ihr gemerkt von Petrus, die ist nicht gekommen. Ihr müsst. Sie sind beständig in dem verharrt. Niemand hat sie dazu auffordern müssen, zum Bibellesen, zur Gemeinschaft, zum Abendmahl und zum Beten. Warum ist das so gewesen? Ich frage mich manchmal, was ist heute falsch gelaufen in den letzten 2000 Jahren? Ich höre manchmal Aussagen, da staune ich. Zum Beispiel, also mir reicht es, einmal im Monat in den Gottesdienst zu gehen. Das reicht mir führig. Oder, also die Bibel, die lese ich kaum noch. Oder, für Gebetsstunde habe ich eh keine Zeit, das ist langweilig. Oder Gastfreundschaft, hey, das ist so mühsam, das kostet noch Geld. Was ist passiert? Warum sind die ersten Christen so anders gewesen, als ich manchmal das Gefühl habe, dass wir heute sind? Ich glaube, die ersten Christen sind sich noch bewusst gewesen, woher sie kommen. Sie haben gewusst um das Beschenktsein von Jesus Christus. Sie haben gewusst um die Erlösung von der ewigen Verlorenheit zum ewigen Leben mit Gott. Sie haben vor Augen gehabt, was Jesus für sie da hat. Und sie sind total dankbar gewesen. Sie sind sich als total reich beschenkt vorgekommen. Und darum hat für sie das Wort Gottes und die Gemeinschaft und das Abendmahl und das Gebet eine wichtige Bedeutung gehabt. Sie haben Gottes Liebe erfahren und sie weitergeschenkt. Sie sind vom Heiligen Geist ergriffen, bewegt. Der Glaube hat für sie oberste Priorität gehabt. Das hat ihr ganzes Leben durchdrungen. Da hat es nicht ein Sonntagschristentum gegeben und dann ein Montag bis Freitag. Das hat ihr ganzes Leben durchdrungen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wie es war, als du Christ geworden bist. Also, als ich Christ geworden bin, musste mich niemand einladen zum Bibellesen. Ich habe die Bibel verschlungen, mehrmals gelesen. Das war so spannend. Es hat mich niemand einladen in die Gebetsstunde gehen. Es war selbstverständlich, dass ich dort war. Es hat mich niemand auffordern, in die Jugendgruppe zu gehen. Gut, ich war Leiter, da musste ich fast gehen. Aber ich musste ständig die Leute einladen. Also, den Gottesdienst habe ich nur vermisst oder ausgelassen, entweder bin ich krank oder tot? Es war selbstverständlich. Völlig logisch. Gottes Liebe, die in uns ausgegossen ist, der Heilige Geist, das ist ein riesiges Vorrecht. Ist uns das noch bewusst? Ist uns das noch präsent? Oder ist das irgendetwas von gestern? Ich erinnere mich mal gut, als ich in Andrea verliebt war. Da sind manchmal Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Stefan, jetzt solltest du unbedingt wieder mal mit deiner Frau oder mit deiner Freundin reden. Du solltest unbedingt wieder mal mit ihr abmachen. Ihr habt dich schon lange nicht mehr gesehen. Natürlich nicht, oder? Das war ja logisch. Ich wollte meine Freundin so viel wie möglich sehen. Und was ist die treibende Kraft dahinter? Es ist die Liebe. Wenn mir jemand hat müssen sagen, du solltest deine Freundin wieder mal sehen, dann wäre doch keine Liebe mehr vorhanden gewesen. Da wäre irgendetwas kaputt gegangen. Wie ist das in deinem Leben? Was prägt dein Christentum? Die Liebe Gottes, die dich zur Lehre der Apostel, zur Bibel zieht, in Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, zum zusammen essen und Abendmahl feiern und zum zusammen beten. Wann hast du dich so richtig gefreut, das letzte Mal deine Glaubensgeschwister zu sehen? Heute Morgen hast du gedacht, ja super, heute sehe ich den Heinz. Freue mich drauf. Hoi Heinz. Oder jemand anders. Wann hast du das letzte Mal gefreut, deine Geschwister zu sehen? Gott will dich seine Liebe erfahren lassen, damit sie du weitergeben kannst. Und ich lade dich ein, jeden Tag neu, lass dich von Gott beschenken. Ich sage nicht, komm in den Gottesdienst. Das musst du wissen. Das muss Gott in dir bewirken. Die Liebe von Gott muss dich ziehen und treiben, nicht irgendein da vorne, der zu etwas aufruft. Das ist ein Kabis. Die Liebe zu Gott. Aber für das musst du dich beschenken lassen. Im Gottesdienst, in der Gebetsstunde, im Hauskreis, in der Bibelgruppe. Dort begegnen wir dem Gott ganz fest. Heute gibt es Christen, und ich staune immer wieder, die sagen, ich liebe Jesus, aber mit der Gemeinde kann ich gar nichts anfangen. Wenn jemand sagt, hey, ich finde dich, Stefan, ein cooler Typ, aber weißt du was, deine Frau, also die kann mir gestohlen bleiben. Ja, dann hättest du ein Problem mit mir. Aber wir können doch Jesus nicht ohne Brut haben. Er ist der Bräutigam, wir sind in der Gemeinde, ist Brut. Das funktioniert doch irgendwie nicht. Ich lese nochmal Apostelgeschichte 2,42 vor, wir sind immer noch bei dem Vers. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Warum wird auch zuerst Lehre erwähnt? Nun ganz einfach. Die Lehre ist das alles Bestimmende. Das, was du glaubst, ist entscheidend. Wenn du etwas Falsches glaubst, ja, dann gehst du in die Irre. Du kannst noch so überzeugt sein, du kannst noch so begeistert sein. Wenn es falsch ist, ist es falsch. Und es geht einen falschen Weg. Ich frage mich, warum haben die ersten Christen nicht genug von der Lehre, von der Gemeinschaft können kriegen? Und uns fällt es manchmal schwer, schon nur einmal pro Woche zusammenzukommen. Was läuft da falsch? Die ersten Christen sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie haben gewusst, wer, dass sie kommen, was Jesus ihnen geschenkt hat. Und vielleicht müssen wir uns an das einfach wieder einmal erinnern. Woher kommst du eigentlich? Wo bist du mal gestanden? Und was hat Jesus mit deinem Leben gemacht? Vielleicht in den letzten Jahrzehnten. Vielleicht bist du schon so lange mit Jesus unterwegs. Die ersten Christen haben kraftvolle Gemeinschaft erlebt. Und das hat Auswirkungen gehabt. Und das möchte ich in den Vers 43 und 44 vorlesen. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Jedermann in Jerusalem. Von einer tiefen Ehrfurcht ergriffen. Also muss ich schon sagen, auf das warte ich noch, bis ganz Ephrätiker und Umgebung von einer tiefen Ehrfurcht ergriffen wird von unserer Gemeinde. Aber das ist mein Ziel. Das hat Gott auch gemacht mit Jerusalem. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Also das ist doch interessant. He? Die Menschen in Jerusalem sind von der tiefen Ehrfurcht vor dieser Gemeinde gesehen oder ergriffen gesehen. müssen mal den Weg suchen in den Effi. Und jemanden fragen, Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wo ich die FEG finde? Ich glaube, 50% sagt, was ist das? FEG? Noch nie gehört. Und andere würden vielleicht sagen, ja, dann müssen Sie nach Basselsdorf und dann Richtung Basel und weiter. Einfach immer nach Basel. Einfach nicht die FEG finden lassen, oder? Sie sind von einer tiefen Ehrfurcht ergriffen gewesen. Warum ist das so gewesen? Gott hat durch den Apostel Zeichen und Wunder geschehen lassen. Da hat man etwas erlebt. Und die Wunder erleben wir doch auch, oder? Vielleicht ein bisschen weniger, weil wir technische Hilfsmittel haben, weil wir medizinische Sachen besser haben als damals. Aber Gott ist doch immer noch der gleiche. Ich habe diese Woche eine Gebetserhörung erlebt. Ich kann euch jetzt nicht erzählen, weil die sehr persönlich ist. Von jemand anderem, wo ich einfach staune, Gott greift genau gleich noch ein wie damals. Erzählen wir das weiter? Eben, manchmal kann man nicht alles erzählen, das ist mir auch bewusst. Und dann etwas Zweites. Die Gemeinde hat fest zusammengehabt. Die Gemeinschaft hat Zeugnischarakter gehabt. Und das war beeindruckend. Sie haben ihren Reichtum geteilt. Die Reichen haben ein bisschen weniger gehabt, die Armen ein bisschen mehr. Die Reichen sind immer noch reich gewesen, aber die Armen haben keinen Hunger mehr gehabt. Das war beeindruckend. Total beeindruckend. Das haben die Leute in Jerusalem gesehen. Der Billy Graham hat einmal gesagt, die Gemeinde ist die einzige die Bibel, die diese Welt noch liest. Ja, die Welt liest die Bibel nicht mehr. Das ist ein verstaubtes Buch. Das steht irgendwann im Bücherregal, wenn überhaupt noch. Aber wer sie sehen, ist gemeint. Und gemeint bist du und ich. Das sehen sie. Wir sind ein Brief Christi. Die Menschen können in unserem Zusammenleben erkennen, wie Gott ist und entweder eine tiefe Ehrfurcht vor Gott kriegen oder eine Abneigung. Was verkörpern wir? Wie gehen wir mit Menschen um, die anders denken als wir? Sagen wir einfach gerade, was sie wissen müssen, und dann ist alles klar. So richtig liebevoll. Die Gemeinschaft, die der Heilige Geist geschenkt hat, hat eine enorme Anziehungskraft. Und nicht nur vor 2000 Jahren. Ich glaube auch heute. Ich glaube auch heute. Wie hat das Leben damals ausgesehen? Wir lesen ein paar Vers weiter. Vers 45 bis 47. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Hast du dich schon mal gefragt, warum der Text in der Bibel steht? Ist das ein Gebot? Muss so Kirchen aussehen? So quasi, ihr müsst euch jetzt jeden Tag treffen, in den Häusern und öffentlich. Nein, es ist kein Gesetz. Es ist einfach beschrieben, wie Kirche damals war. Und ich glaube, es soll uns zeigen, wie viel mehr in der Gemeinde innen noch steckt. Wie viel mehr Gott uns noch beschenken möchte. Gott hat uns zu einer Familie gemacht. Warum sind wir eine Familie? Weil wir den gleichen Namen haben. Christ. Also nicht der mit den Uhren, oder? Den gibt es auch. Nein, Jesus Christus. Christ. Und weil wir den gleichen Vater haben. Den Vater im Himmel. Und weil wir im gleichen Geist versiegelt worden sind, wo uns zum Lieb Christi zur Gemeinde hinzugefügt hat. Gott hat uns zu einer Familie gemacht. In 2. Korinther 13, Vers 13, lesen wir, wie die Familie entstanden ist oder die Gemeinschaft. Da heißt es, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Der Heilige Geist schenkt die Gemeinschaft. Der Heilige Geist zeigt uns, was wir in Jesus alles haben. Er macht uns dankbar. Er macht uns fähig, um unsere Geschwister zu beschenken. Der Heilige Geist zeigt uns, dass wir all unseren Besitz letztendlich als ein Geschenk von Gott gekriegt haben. Es ist alles nur ein Geschenk. Und es kann morgen fort sein. Es ist ein Geschenk. Warum schenkt er uns das? Um zu dienen. Um Freude zu machen. Gott schenkt uns Freude, um Freude weiterzugeben. Der Heilige Geist zeigt uns in seinem Wort, was Gott mit uns und durch uns alles tun kann und möchte. Lassen wir uns von Gott brauchen. Der Heilige Geist erinnert uns daran, was Jesus für uns da hat und immer wieder tut. Darum sind wir erfüllt mit Freude, Dankbarkeit. Loben wir Gott, kommen wir zusammen, ehren Gott. Gemeinschaft. Und ganz interessant ist, die ersten Christen haben das an zwei Orten gemacht. Öffentlich im Tempel. Die sind in den Tempel gegangen und haben von dem erzählt. Warum hat das Volk von dem erfahren? Weil sie im Tempel von den grossen Taten Gottes erzählt haben. Weil die Wunder öffentlich passiert sind. Und dann haben sie im Privaten weiter erzählt. Dann haben sie gesagt, hey, meine Schwester ist geheilt worden. Das und das ist passiert. Oder Gott hat mich durch eine schwierige Zeit durchgedreht. Ich bin Gott so dankbar. Oder Gott hat all meine Schuld vergeben. Ich bin ein neuer Mensch, ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Das ist vorbei. Hey, das ist so befreiend. Absolut genial. Oder Gott hat uns auf wunderbare Art und Weise ein Gebäude geschenkt für unsere Gemeinde. Da kann man doch weiter erzählen. Meine Mutter fragt immer noch, du, wie weit sind wir mit euch im Umbau? Kann man doch etwas erzählen von dem, was man mit Gott erlebt? Und dann haben sie im Privaten in einem Häuser darüber geredet. Dort sind sie zusammen und haben sich gegenseitig ermutigt und gestärkt. Und ermahnt. Das Leben von den ersten Christen war so beeindruckend gewesen, dass sie beim ganzen Volk im hohen Ansehen gestanden sind. Und jeden Tag hat Gott Menschen gerettet, hinzugetan. Muss sich das mal überlegen. Stehen wir in hohem Ansehen bei der Bevölkerung, hier in Ephrediken? Ich glaube, da haben wir noch etwas vor uns. Was geben wir für ein Bild ab? Die ersten Christen haben in der Kraft vom Heiligen Geist gelebt und haben kraftvolle Gemeinschaft erlebt. Und das hat einen Einfluss gehabt auf die Menschen in ihrer Umgebung. Sie haben das Evangelium nicht nur verkündet, sie haben das Evangelium gelebt in ihrem Alltag, dort, wo sie gewesen sind. Und wenn ich unsere Gemeinde betrachte, dann freue ich mich über das, was bereits vorhanden ist. Ich freue mich zum Beispiel, dass ich viele regelmäßig im Gottesdienst treffe, in der Gebetsstunde, in der Kleingruppe, in der Hauskreis, im CP, in der Bibelgruppe, Senioren, Jungschar, TC. Da wird Gemeinschaft erlebt, da wird zusammen geredet, gebetet, gelitten, geschaffen, brüllt und gestritten und wieder versöhnt. Das ist doch gemeint, oder? Oder ich freue mich, in Sitzungen Freunde zu sehen, Gemeinschaft zu erleben. Ich finde Sitzungen nicht nur schlimm. Ich finde Sitzungen durchaus auch schön. Ich freue mich, Gastfreundschaft zu leben, wo die Gemeinschaft weitergeht. Leben wird teilt. Das ist doch super, oder? ganz vieles passiert. Und schön ist, dass der Glaube uns ganzheitlich anspricht. Ein ganz tolles Wort, hey, ich weiss, für gewisse ist das ganz schlimm. Aber es spricht uns ganzheitlich an. Die Lehre, oder, ist für unseren Kopf, für unsere Gedanken. Gemeinschaft ist für unser Herz. Und das Abendmahl ist für unser Bauch. Ja, das Abendmahl, das wir feiern, ist nicht mehr so Abendmahl wie damals. Die haben wirklich das Nachtessen miteinander, ein ausgiebiges Nachtessen. Die Reichen haben aufgetischt und die Armen durften partizipieren. Die sind satt worden, die Armen sind gekommen essen. Das war nicht einfach ein Stückchen Brot und ein Schluck Traubensaft. Also wir sind nicht immer so biblisch, wie wir meinen, dass wir sind. Das müsste man zelebrieren, das war ein Essen. Kopf, Herz, Bauch, der Glaube spricht alles an. Und ich weiß nicht, ob ich euch noch erinnern möge, wir haben vor Jahren mal in einer Gemeindeferie Karikaturen gemacht, wie ist unsere Gemeinde. Und es hat so grosse Köpfe gegeben. Und kleine Herzen und kleine Bäuche. Wir leben im Westen in einer völlig verkopften Gesellschaft. Unser Herz, unser Bauch kommt zu kurz. Das ist leider so. Ich kann das auch nicht ändern. Aber das ist einfach eine Tatsache. Die ersten Christen haben das anders gelebt. Und der Heilige Geist möchte uns zusammenbringen und Gemeinschaft schenken. Und ich möchte noch mehr von dieser kraftvollen Gemeinschaft erleben. Ich wünsche mir, dass in dieser Welt sichtbar wird, dass hier in Effi eine Gemeinde ist, die kraftvolle Gemeinschaft erlebt. Wo Kopf lebt, Herz und Bauch. All das gehört dazu. Ich wünschte mir, dass sie ein Volk sind, wo Gott hingegeben ist. Wo der Heilige Geist erlebt. Ich wünsche mir eine Gemeinschaft von Christen, die aus dieser Kraft heraus Einfluss hat in die Bevölkerung. Am Montag, wenn du arbeiten gehst, bist du mitten drin in dieser Welt. Die Gemeinde ist dort vor Ort mit dir, der Heilige Geist. Ich wünsche mir eine Gemeinschaft, wo wir unsere Masken ablegen können, wo wir Leben teilen können, wo wir gemeinsam lachen können, aber auch brüllen und beten. Eine Gemeinschaft, wo äußere und soziale Unterschiede unwichtig werden, wo sie ein Stück weit auch ausgeglichen werden. Eine Gemeinschaft, die so stark und dynamisch und echt ist, dass andere Menschen hierher kommen wollen und das sehen wollen. Und ich sage euch etwas, ist ganz interessant, wenn wir Gäste haben, die noch nie in so einer Freikirche gewesen sind, dann kriege ich ganz interessante Feedbacks. Die sind überwältigt von so einem Gottesdienst. Die sagen, wow, singt ihr schöne Lieder? Die sagen, hey, das ist genial, die Gemeinschaft, die ihr lebt, das lebt da draussen nach dem Gottesdienst. Die sagen, ich habe sogar etwas von der Predigt verstanden. Das ist beeindruckend. Das Problem ist, 99% wird nie hierher kommen. Die erleben das gar nie. Wie kraftvolle Gemeinschaft erlebt wird, halten wir fest, der Heilige Geist schenkt sie. Also müssen wir ihm uns hergeben und gehorsam sein. Und es ist immer so im Glauben. Es ist der Heilige Geist, der wirkt und es braucht unser Einwilligen und Hinzutun. Es braucht immer beides. Wir können nicht einfach alles im Heiligen Geist überlassen. Der macht schon, aber wir müssen es brauchen lassen. Und wenn wir einmal Mitgliederseminar haben, wir nennen das Come-In, dann stelle ich einmal eine Strategie vor von unserer Gemeinde. Ich möchte die hier wieder mal präsentieren. Die Strategie, die hat mit dir zu tun. Weil du bist Gemeinde, jeder von uns. Die Strategie hat mit dem zu tun, dass Jesus Christus im Zentrum steht und heisst P-G-G-P. Jetzt, was bedeutet das? Das grosse P steht für persönliche Zeit mit Gott. Das ist das, was wir ganz zuerst brauchen. Unsere persönliche Zeit mit Gott, an dem kommst du nicht vorbei. Wie willst du von Jesus begeistert sein, wenn du ihm nicht mehr begegnest? Und das begegnest du in der Zeit mit Gott. Stille Zeit, das kann man auch anders nennen. Hören, was Gott sagt. Gottes Wort studieren. Selber über ein Wort nachdenken. Und dann Gemeinschaft in grossen Gruppen. Das grosse G. Dort hören wir auf Gottes Wort. Jetzt wie heute Morgen. Oder eine Gebetsstunde ist so eine grosse Gruppe, wo wir uns wünschen, dass alle zusammenkommen und mit Gott reden. Kleine Gruppen. Gemeinschaft in kleinen Gruppen, Hauskreis, CP, Bibelgruppen und wie sie alle heißen. Da wird Gottes Wort studiert, da wird es gelost, da wird es diskutiert. Und dann gibt es noch ein kleines P, persönliche Begegnungen. Und da rede ich jetzt nicht von uns Christen untereinander, sondern von außerhalb, von Menschen, die Jesus nicht kennen. Da wird Gottes Wort gelebt. Es geht um dich und mich. Es geht nicht darum, eine Organisation zu bauen. Es geht um unser Leben. Das Wort studieren, hören, diskutieren und leben. So einfach ist Christsein. Dynamisch Christsein. Ich möchte uns einladen, immer wieder in diesen Bereich zu wachsen und zu leben und zu gedeihen. Ich möchte beten und dann soll Zeit sein, um Fragen zu stellen, Ergänzungen zu geben oder Erlebnisse weiterzugeben. Ja, Vater im Himmel, ich staune über das, was du gewirkt hast in Jerusalem. Ich staune einfach, wie ganz Jerusalem erfüllt war von dem, was du gewirkt hast durch die Gemeinde damals, die damals den Anfang genommen hat. Wie du Bestätigung geschenkt hast durch Zeichen und Wunder. Wie du einfach die Gemeinschaft, die so zusammengehabt hat und die ganz praktisch miteinander gelebt hat und Leben geteilt hat, einfach zum Segen gesetzt hast für Jerusalem. Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass du auch unsere Gemeinde brauchst, um in hohem Ansehen zu stehen in der Bevölkerung. Für das, was wir tun. Für das, was wir auch bewusst nicht tun. Aber dass Menschen etwas von dem wahrnehmen, was du in uns hineingelegt hast, was du uns geschenkt hast, damit wir Menschen sind, die nicht auf dem Negativen umreiten, sondern zeigen, was du bist, wer du bist und wie du unser Leben verändert hast. Schenk uns den Mut und die Freude, in dieser Gemeinschaft zu leben. Auch wenn es heisst, Opfer zu bringen. Auch wenn es heisst, Zeit investieren. Und vieles mehr. Danke vielmals. Danke, dass du der gleiche Gott bist und deinen gleichen Heiligen Geist geschenkt hast. Und danke, dass du auch heute die Gemeinschaft schenkst und am Stiften bist. Amen.